Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie. Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie.
Klar, ich als Steuerberaterin will natürlich das Beste für meine Mandanten rausholen. Ja, und auch in Graubereiche vielleicht mal reingehen, wo man sagt, okay, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ja, geht das jetzt durch oder nicht? Ja, kann man so oder so sehen. Aber letztlich haben wir doch irgendwie alle das gleiche Ziel. Also es soll irgendwie Gerechtigkeit und Fairness da sein, ja?
Ja, hi, willkommen zu Cash mit Köpfchen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast da, und zwar die Anja. Anja ist eine unser engen Partner, wo wir immer wieder auch Mandanten empfehlen, im Bereich der Steuerberatung. Und ich sage bewusst Beratung und nicht nur Verwaltung. Von dem her, heute mal mit einer wirklichen Steuerberaterin am Tisch. Hi Anja, herzlich willkommen.
Hallo Björn, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Schön. Ich glaube, wir starten direkt damit, dass du mal zwei, drei Worte am besten zu dir selber sagst. Warum, weshalb, so dein Werdegang.
Klar, sehr gerne. Ja, du hast ja gerade schon vorweggenommen, dass ich Steuerberaterin bin. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Person. Also ich bin 37 Jahre alt, habe eine eigene Kanzlei im schönen Allgäu und bin tatsächlich so ein bisschen in die Steuerberatung reingeschlittert. Das war gar nicht so mein Ziel damals. Ich war zwar immer so zahlenaffin und habe mich gerne mit Geld beschäftigt. Also ich sage immer, mein Steckenpferd war immer schon so als Kind oder Jugendliche, wie mache ich aus einem Euro zwei und wie kann ich mein Geld irgendwie sinnvoll vermehren, aber auch ein gutes Leben damit führen. Und ich bin dann tatsächlich erst in der Bank gestartet. Also ich habe ganz klassisch eine Bankausbildung gemacht und habe dann gemerkt, dass mir die Beratung total Spaß macht. In der Bank durfte ich aber nicht beraten, sondern eher verkaufen. Ich sage mal, es ist da eher so Verkäufer mittlerweile, Produktverkäufer, ja.
Verkäuferin.
Ja, genau. Und ich habe mich dann tatsächlich nochmal im Anschluss für ein Studium entschieden. Und das ist so ein bisschen der dunkle Teil meiner Vergangenheit, sage ich immer. Ich bin zur Finanzverwaltung gegangen. Also ich war Finanzbeamtin 7 Jahre lang. Kann ich manchmal selber kaum glauben, weil es passt irgendwie persönlich gar nicht zu mir. Und das war auch der Grund, weshalb ich da nicht mehr bin letzten Endes, ja.
Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, du warst in diesem ganz, ganz heißen Thema, wo jeder Unternehmer fürchtet, wenn es heißt Steuerprüfung. Du warst nämlich, wenn ich es richtig weiß, Steuerprüferin.
Richtig. Also ich sag mal, im Rahmen dieser ganzen Ausbildung, die man dadurch läuft, sieht man ja letzten Endes alle Abteilungen eines Finanzamts. Aber tatsächlich war ich sogar in zwei Bereichen, die jeder fürchtet. Ich glaube, den zweiten kennst du nur gar nicht. Ich war in der Vollstreckungsstelle. Ich war diejenige, die die Konten gepfändet hat und die Hypotheken in die Grundbücher eingetragen hat und so weiter. Genau, und danach in der Betriebsprüfung. Also letzten Endes zwei Themen, wo ich auch privat immer so die Rückmeldung bekommen habe, ah ja, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Finanzbeamtin, da war schon mal so der erste Schreckensmoment. Und dann, ja, ich bin in der Vollstreckung oder in der Betriebsprüfung. Und dann saß man gefühlt allein am Tisch, ja.
Und da liegt natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Wenn ich heutzutage eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater habe, der vorher selber in der Betriebsprüfung vor Ort bei Unternehmen war, naja, sie weiß schon ganz genau, auf was es ankommt und wo man drauf achten muss. Ich möchte jetzt sagen, das ist ein riesiger Vorteil für unsere Mandanten, die wir an dich dann auch weiterempfehlen, wenn sie entweder wirklich nur einen Steuerverwalter haben oder noch gar nicht sich mit der Thematik Steuerberater aus Steuerberaterin auseinandergesetzt haben.
Nee, also von daher, ich erlebe es auch eher als totalen Vorteil, dass ich beide Seiten irgendwie kenne. Also auch bei dem Mandanten gegenüber. Ich kann ja noch oftmals die Angst nehmen, weil so das Thema Finanzamt ist oftmals so angstbehaftet. Und wenn ich dann sage, hey, ist kein Thema, ich übernehme die Kommunikation und ich weiß ja auch, wie redest du mit einem Finanzbeamten, welche Worte benutzt du, wie setzt man Schriftstücke auf und so weiter. Also es hilft mir enorm in der Beratung, ehrlich gesagt.
Und sind wir ganz ehrlich, ich meine, jeder schimpft immer über das Finanzamt. Am Ende des Tages sitzen auch da eigentlich doch ganz normale Menschen, die einfach ihren Job machen. Und ich behaupte, es ist wie so häufig, auch wir haben ja schon das ein oder andere Mandat betreut und haben mal den Tipp gegeben, wenn es einfach finanziell auch mal eng war und es waren Steuerschulden ausstehend, ruf an, red mit den Leuten. Ich sage immer, durch Kommunikation kann man ganz, ganz viel auf die, ja, aus der Welt schaffen. Weil wenn dann jemand sieht oder Finanzamt sieht, hey, da kommen regelmäßig Einnahmen, nur es ist jetzt vielleicht die Summe X, die sich halt aufsummiert hat, auf einmal nicht vorhanden. Aber keiner schlachtet doch eine milchlebende Kuh. Ja. So, und wenn man dann eine Ratenzahlung oder sonst was vereinbart oder zumindest mit den Leuten redet, sorry, es sind doch alles auch bloß Menschen. Und ich glaube nicht, dass du Spaß dabei hattest. Boah, geil, ich darf schon wieder Konto sperren. Boah, ich darf schon wieder was wegpfänden. Ich glaube, man hat ja vielleicht mit dem einen oder anderen Steuerschuldigen auch ein bisschen mehr Kontakt. Da bewegt sich auch was bei dir sicherlich innerlich, weil ich glaube, so eiskalt kann man gar nicht sein, dass man dann sagt, das interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, definitiv. Also sicherlich gibt es auch Sachbearbeiter, die das vielleicht anders sehen, die da vielleicht rigoroser losgehen. Aber ich muss immer sagen, ich habe immer in erster Instanz den Blick auf den Menschen gehabt, ja, und auf das Einzelschicksal. Und ich war da, glaube ich, immer sehr entgegenkommend. Natürlich hatte ich auch so mein Zeichnungsrecht, also bis wann ich was entscheiden durfte. Aber ich habe auch mal gedacht, wenn die Leute aktiv auf mich zukommen, das Gespräch suchen und der Wille da ist, das Problem aus der Welt zu schaffen, warum soll ich denen Steine in den Weg legen? Also letzten Endes geht es in Anführungszeichen auch nur um Geld. Ja, das ist auch ein Satz, den ich von meiner Chefin mitgenommen habe damals, wo ich selber gelernt habe. Der hat immer gesagt, es geht hier nur um Geld. Steuern sind letzten Endes nur Geld. Wir sind keine Ärzte, die am offenen Herzen operieren oder irgendwas. Es stirbt hier im Zweifel niemand. Ja, und wenn man mal 3 Tage länger auf sein Geld wartet, ist das vielleicht nicht schön, aber man findet für alles eine Lösung. Und das ist was,
Richtig.
was ich mitgenommen habe.
Und wie gesagt, auch Finanzamt hat ja daran Interesse, dass weiterhin die Gelder kommen und macht ja nicht einfach Unternehmen dicht sofort. Ja, wenn man, ich weiß, da ist Potenzial und da kommen weiterhin Steuergelder her.
Richtig.
Ja, da hängen Arbeitsplätze hinten dran, sei es Lohnsteuer etc. Oftmals ist einfach nur, wie du eben gesagt hast, viele haben da die Angst. Nein, man muss in die Offensive und Geldschulden sind Bringschulden, ist ein uralter Kaufmannsgrundsatz. Aber wenn man offen mit den Leuten kommuniziert und offen von Anfang an und nicht jeden Brief nicht einmal öffnet und gleich wegtut, dann führt das nicht zum Ergebnis. Wenn man aber, glaube ich, mit auch einem Finanzbeamten oder einer Finanzbeamtin offen telefoniert, offen spricht, Ratenzahlungsvereinbarung trifft, funktioniert das im Normalfall.
Absolut, ja.
Ja.
Ich bin auch kein großer Freund davon, so Fronten aufzumachen. Ja, also so guter Kopf, böser Kopf oder das Finanzamt ist immer schlecht und der Steuerberater ist immer der Held oder irgendwas. Ich halte davon gar nichts. Ich habe witzigerweise vor kurzem eine Betriebsprüfung bei einem Mandanten betreut und da hat mich der Prüfer, also die rufen im Vorfeld immer an und sagen einmal, hey, wir planen eine Prüfung, dann würden wir gerne starten, passt das so für Sie? Dann schicken wir die Prüfungsanordnung raus, ja. Und dann sprach der mich auf meine Finanzamtsvergangenheit an und hatte das alles irgendwie schon recherchiert und meinte, ja, sind ja eine Ex-Kollegin und das haben ja nicht so gerne und sie kennen ja hier alles so, das Insiderwissen und so weiter und hat so ein bisschen versucht, da, ich sag mal, so einen Frontenkrieg so ein bisschen zwischen uns aufzumachen, so zwischen Finanzamt und Steuerberater. Und ich habe dann auch nur zu ihm gesagt, ich erlebe das eigentlich eher als positiv, weil wir können uns auf Augenhöhe begegnen, wir wissen beide, von was wir sprechen. Und letztlich muss man immer sagen, klar, Ich als Steuerberaterin will natürlich das Beste für meine Mandanten rausholen, ja, und auch in Graubereiche vielleicht mal reingehen, wo man sagt, okay, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ja, geht das jetzt durch oder nicht? Ja, kann man so oder so sehen. Aber letztlich haben wir doch irgendwie alle das gleiche Ziel. Also es soll irgendwie Gerechtigkeit und Fairness da sein, ja. So, das denke ich mir immer. Und das hat das Finanzamt doch, genauso wie ich das halt auch habe. Und der Mandant will letzten Endes ja auch keinen Schmarrn machen, sondern einfach vernünftig da durchkommen, ja.
Was hältst du von der Aussage, die höre ich immer wieder draußen in der Gesellschaft, ja, der Steuerberater ist eh bloß der verlängerte Arm vom Finanzamt?
Halte ich gar nichts davon, ehrlich gesagt. Also, wenn das ein Mandant zu mir sagen würde, würde ich, glaube ich, sagen, da ist die Tür, gehen Sie gerne, weil ich finde, Steuerberatung ist auch so ein großes Vertrauensverhältnis. Und wenn der Mandant das über mich denkt, dass ich nur der verlängerte Arm vom Staat bin sozusagen und eigentlich mit denen so gemeinsame Sache mache und wahrscheinlich mein Honorar auch nur noch dem Mandanten quasi melke, halte ich gar nichts von. Also.
Ja. Also ich sage dann auch immer, wenn ich so eine Aussage höre, für mich eigentlich Stammtischgeschwätz, weil A hat schon mal der Steuerberater im Sinne des Mandats zu agieren. Das ist mal das Erste. Ihr habt da so Besonderheiten, auch in besonders kritischen Situationen dürft ihr nicht einfach ein Mandat kündigen. Ja, gibt es ja auch die Vorgaben. Und ich sage dann immer, ich glaube, du hast wirklich ein Steuerverwalter und bist in der falschen Kanzlei, such dir mal einen vernünftigen Steuerberater. Ja, wenn du diese Meinung hast, dann kann das schon gar nicht funktionieren.
Ja.
Also hört man aber immer wieder, ja, Steuerberater sind auch nur der verlängerte Arm vom Finanzamt, das ist völliger Schmarrer. Also ich halt auch nichts davon.
Ja, definitiv. Also das ist aber auch das, was du sagst mit diesem, ich habe nur einen Steuerverwalter. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen davon, ich höre es auch immer wieder, dass die Steuerberater so schlecht zu erreichen sind. Ja. Und ich einerseits verstehe ich das, weil wir sind einfach komplett arbeitsüberflutet und umso größer das Team ist und umso mehr kannst du natürlich auch mal an deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen abgeben und bist vielleicht nicht der Erste, der ans Telefon geht, um gleich die Frage zu beantworten, ja. Aber nichtsdestotrotz muss halt schon irgendwie so eine gewisse Erreichbarkeit gewährleistet sein und wir vertreten ja wirklich den Mandanten, also gegenüber dem Finanzamt. Also das heißt ja auch formell, also Vertretungsvollmacht sozusagen, die bekommen wir unterschrieben und hinterlegen das beim Finanzamt. Das heißt, wir agieren wirklich im Grunde, eigentlich sind wir der verlängerte Arm des Mandanten und nicht umgekehrt, ja. Sagen wir es mal eher so.
Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, überflutet mit Arbeit. Aktuell, und das finde ich eigentlich erschreckend, wir haben jetzt das Jahr 2026, Corona war 2021. Ich höre von Vielzahl der Steuerberater, sie sind immer noch in der Abwicklung und damit beschäftigt mit den Corona-Hilfen, mit den Corona-Geldern. Da muss man sich mal überlegen, 4 Jahre später. Ja. Ja, und dass sie da drin wirklich untergehen in Arbeit. Und das sind, glaube ich, also ich kenne mich da drin jetzt nicht aus, was die Corona-Hilfen angeht, aber ich behaupte mal, das sind wahrscheinlich keine Dinge, die ich einfach einer Mitarbeiterin abtreten kann, sondern wo schon der Berater oder der Steuerberater oder die Steuerberaterin selber agieren muss und selber auch das Ganze wahrscheinlich durchrechnen, argumentieren etc.
Absolut, naja. Das war damals schon eine riesige Hürde letzten Endes, diese ganzen Überbrückungshilfen, jeden Tag kam ja gefühlt eine Neuerung rein, du musstest dich ständig fortbilden, also wir wurden da ja auch komplett ins kalte Wasser geworfen und ja teilweise auch diese Hilfen, die die Mandanten selber beantragen durften, ja, also wo man als Berater noch draußen war, also diese Corona-Soforthilfe gab es ja, ich glaube so 9.000 Euro konnte man da einmalig bekommen, ohne weiteren Nachweis. Und da kommen jetzt noch Rückläufer und da tun mir auch die Mandanten leid, die jetzt teilweise zu mir kommen und sagen, hey, ich soll jetzt irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen, Zahlen von 2021, 22, ich habe da nur ums Überleben gekämpft, ich habe gar keine Ahnung mehr, jetzt soll ich hier irgendwie 9.000 Euro zurückzahlen, das Geld, das habe ich jetzt auch im Zweifel nicht mehr, ja, und das ist wirklich, sollte damals eine Hilfe sein und letzten Endes hat es deutlich mehr Arbeit gemacht, irgendwie habe ich das Gefühl.
Wo siehst du in der Zukunft für eure Branche, wenn man das Thema KI aufgreift? Da munkelt man ja auch so, dass der ein oder andere ersetzt wird. Dann gibt es das große Thema, jetzt Steuererklärung voll elektronisch nur noch. Irgendein Bundesland, ich weiß nicht welches, ich habe irgendwo die Ad-hoc-Mitteilung gelesen, dass jetzt automatisch die Steuererklärung erstellt werden. Irgendein Bundesland oder Bezirk fährt hier gerade ein Pilotprojekt. Was ist da so deine Meinung, vor allem auf jetzt mal so Sicht 5, 8 Jahre in die Zukunft?
Also das Thema KI geht an der Steuerberatung natürlich nicht vorbei, ja. Auch wenn natürlich viele Berufskollegen in einem fortgeschrittenen Alter sind, sag ich mal, und versuchen so ein bisschen die Augen davor zu verschließen. Sag mal, der durchschnittliche Steuerberater ist, glaube ich, 55 plus. Also jetzt, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wieso der Altersdurchschnitt ist, ne? Ich bin sehr jung im Grunde mit 37. Aber die KI-Welt, ich sehe das als eine riesige Chance, um einerseits auch die Arbeitsentlastung zu schaffen für uns, weil wir sind einfach sehr belastet, muss man einfach sagen.
Wie viele Steuerberater fehlen derzeit in Deutschland? Stimmt die Zahl? 12?
Oh, mehrere 12.000? Tausend. Mehrere Tausend, ja. Auf jeden Fall. Ich kann das die genauen Zahlen
also
nicht. Also es reicht
immer mal so eine Zahl um die 12.000?
Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und von daher finde ich eigentlich so dieses Thema Automatisierung, AI, KI-Tools nutzen und so weiter, sehr, sehr gut. Ja, also das wird uns helfen, wird aber natürlich auch den potenziellen Mandanten da draußen helfen, weil, wie du schon sagst, es gibt nicht genug Steuerberater. Der Nachwuchs kommt auch nicht genug nach. Also es ist ja nicht nur die Berater, sondern auch, es hängen ja auch Steuerfachangestellte hinten mit dran und so weiter. Ich glaube, die KI kann da einen Großteil halt auch abfangen. Und ich glaube auch, dass einige Berufsgruppen wegfallen werden. Also so tatsächlich reine Buchhalter zum Beispiel. So diese Buchhaltungstools sind mittlerweile unfassbar gut, sehr selbsterklärend. Die KI läuft darüber, verbucht die Belege komplett automatisch. Also das heißt, sehr, sehr viele Mandanten machen dadurch auch ihre Buchhaltung schon selber, was ich zum Beispiel auch gut finde, weil dadurch muss ich viel weniger Manpower in der Kanzlei sitzen haben, ja, sondern kann mich wirklich auf die Beratung konzentrieren und nicht nur noch Belege wegzubuchen. Ja.
Wie genau. Viel musst du in der Buchhaltung so korrigieren oder Rücksprachen führen, wenn vielleicht doch das ein oder andere falsch gebucht wurde?
Du meinst jetzt, wenn die Mandanten selber buchen?
Ja.
Es kommt ein bisschen drauf an. Also einige machen das sehr, sehr gut, dass ich wirklich sage, ich mache dann den Jahresabschluss, mache da dann meine paar Umbuchungen und so weiter. Das fällt jetzt nicht so ins Gewicht, dass ich jetzt die aktiv darauf hinweisen müsste, buch das bitte jeden Monat anders. Ja. Wenn sowas ist, dann weise ich den natürlich darauf hin. Aber ich würde sagen, unter 10% Korrekturquote. Da reden wir aber auch von nicht herausfordernden Buchungssachverhalten. Also sprich, ganz normale Einnahmen werden verbucht. Dann hast du vielleicht mal deine Telefonrechnung, deine Tankquittung und so weiter. Also nichts Außergewöhnliches. Ja, alles, was außergewöhnlich ist, da merke ich tatsächlich eher, dass die Mandanten aktiver auf mich zukommen und dann eher mal anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt den und den Sachverhalt, wie soll ich den buchen? Oder im Zweifel wirklich sagen, das fassen Sie nicht an, das überlassen Sie mir dann einfach und dann mache ich das mit dem Jahresabschluss. Ja, die sind ja, glaube ich, relativ vernünftig.
Ja, schon mal ein tiefer Einblick. Kommen wir mal so auch Richtung des Thema Finanzen. Firmengestaltungen etc. Das ist ja von dir auch ein großer Kernbereich. Ab wann sagst du, macht es Sinn, vom Einzelunternehmen in eine GmbH zu erweitern, zu wandeln?
Ja, also ich sag mal, der größte Hebel ist im Grunde oder die größte Entscheidung ist, wie hoch ist dein Gewinn? Ja, also ich sag mal, alles unter 100.000 macht fast gar keinen Sinn zu wandeln. Und der nächste Hebel ist natürlich, wie viel brauchst du von deinem Gewinn wirklich privat? Ja, weil in meinen Augen macht es nur Sinn, eine GmbH zu gründen, wenn du A, deine Steuerzahllast ein bisschen senken möchtest, weil eine GmbH wird halt günstiger besteuert als jetzt der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer. Also da sind wir bei 42% plus, ne, gegebenenfalls noch Reichensteuer. Und die GmbH würde halt nur 15% Körperschaftssteuer zahlen. Genau, also wenn man Geld in der GmbH lassen kann, weil der Gewinn so hoch ist, dann macht das absolut Sinn. Wenn ich aber sage, alles, was meine GmbH an Gewinn erwirtschaftet, brauche ich zum Leben. Also sprich, muss ich mir in irgendeiner Form als Gehalt auszahlen lassen oder in Form von der Gewinnausschüttung, dann macht das oftmals keinen Sinn. Weil dann zahlt man auch im Zweifel auch den Steuerberater doppelt. Nämlich einmal für den Jahresabschluss für die GmbH, die nun nicht unerheblich sind, die Kosten. klar, für mich tolles Geschäft, aber da bin ich auch ganz transparent und sage, das macht für euch gar keinen Sinn, weil da verdiene nur ich was dran und ihr habt eigentlich doppelt so viel Aufwand und dann noch die Einkommensteuererklärung privat dazu.
Und in welchem oder ab welcher Größenordnung sagst du, wenn wir jetzt mal rein, nicht als Gewerbebetrieb im herkömmlichen Sinne, sondern wenn man sagt, einfach durch Mieterträge, Kapitalerträge, ab welcher Summe würdest du da zu einer sogenannten Vermögensverwaltungs GmbH empfehlen?
Also so ab 80.000 Euro Gewinn, wenn man wirklich sagt, man schöpft davon gar nichts ab.
Ja.
Na, also wirklich einfach, nur reine, ich nehme vielleicht mal ein bisschen Geld raus, aber jetzt nicht viel, sondern es soll wirklich ein Kapitalsammelbecken, sage ich immer,
richtig,
dazu sein.
Genau.
Also man will wirklich das Vermögen in dieser Firmenstruktur drin lassen, möglichst wenig Steuern drauf zahlen. Die vermögensverwaltende GmbH hat ja auch den Vorteil, dass sie keine Gewerbesteuer zahlt, ja, sondern nur die Körperschaftssteuer. Und wenn ich dann jetzt mal angenommen, wir rechnen jetzt mal mit 100.000 Euro Gewinn, dann nur meine 15%, also 15.000 Euro Körperschaftssteuer drauf zahle, ist das natürlich deutlich attraktiver, als wenn ich jetzt ein Spitzensteuersatz wäre bei einer Einkommensteuer und ich sag mal bummelig 50% ans Finanzamt abführe für das Gleiche, was ich tue. Ja.
Weitergerechnet oder weiter vorausschauend in die Zukunft hat so eine Vermögensverwaltungs GmbH vielleicht auch aus Erbschaftssteuergründe Vorteile?
Ja,
welche?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja, du kannst natürlich die GmbH auch ganz anders vererben. Ja, also das ist ja in der Regel Betriebsvermögen. Ja, also die GmbH hat nur Betriebsvermögen und da gibt es ganz andere Begünstigungen im Erbschafts- oder auch schenkensteuerlichen Übertragungsmöglichkeiten, wo halt große Freibeträge sind. Ja, dass du teilweise 85 bis zu 100% teilweise Verschuldungsabschläge bekommen kannst, wenn du das überträgst.
Man muss aber fairerweise auch sagen, es gibt aber dann auch gewisse Fristen in Form von Jahren zu beachten.
Natürlich, das, ja. Auch Verhaltensfristen und so
richtig.
Weiter. Genau, da muss man natürlich drauf achten, ja. Aber trotzdem ist es eine gute Option, quasi einfach sein Vermögen abgesichert irgendwo in der Gesellschaftsform zu behalten, möglichst geringe Steuern zu zahlen und halt auch das später an Familienmitglieder zu übertragen. Ne? Das ist schon eine gute Sache, ja.
Ja, hast ja schon von der Aussage, also so jemand wird bei uns zum Beispiel nicht Mandant, aber ich habe es auch schon erlebt, ja, ich will nicht zu viel Umsatz und zu viel Gewinn machen, weil ich bin gern in der Kleinunternehmerregelung, weil sonst muss ich ja nachher Gewerbesteuer bezahlen. Was sagst du zu der Aussage?
Also, ich kann natürlich die Aussage an sich verstehen, ja, weil wer zahlt schon gerne Steuern, ja. Ich sage aber mal ganz klar, das ist auch eine Mindset-Sache, ja, weil du hältst dich damit selber klein, ja, und du boykottierst deinen eigenen Erfolg letzten Endes, ja. Also wenn du sagst, okay, 24.500 Euro, das ist der Freibetrag für die Gewerbesteuer bei einem Einzelunternehmen, das heißt, wenn ich da drüber komme beim Gewinn, dann zahle ich ja erst Gewerbesteuer. Aber de facto, wenn wir es jetzt mal ganz klar die Fakten auf den Tisch legen, bedeutet das, ich darf 24.500 Euro Gewinn machen, also sprich das Geld, von dem ich auch lebe, das sind 2.000 Euro im Monat.
Ja. Also
ich überlebe, genau.
Ich überlebe damit.
Genau, ich kann damit keine großen Sprünge machen. Und wenn das mein Haupteinkommen ist sozusagen, ja, ich würde mich damit zu sehr limitiert fühlen. Weil das hemmt dich an deinem eigenen Potenzial und Entwicklungsmöglichkeiten.
Aber wenn wir auf einfach mal auf wirklich einen Euro runterbrechen, ich darf ja eins nicht vergessen, erst in dem Moment, wenn ich einen Euro Gewinn habe, auch dann bezahle ich erst Steuer. Ja? Und von ganz platt geredet, ich sage immer von einem Euro, naja, 40 Cent gehen weg, bleiben wir immer nur 60 Cent in der Tasche. Ja? Und mit solchen Leuten kann ich nicht, werden wir auch nicht arbeiten, aber man hört es immer wieder, ja, ich will ja nicht zu viel, weil sonst zahle ich Gewerbesteuer.
Ja, absolut.
Vom Mindset her totaler Schrott.
Ja, absolut. Zumal die Gewerbesteuer wird ja auch noch auf die Einkommensteuer angerechnet. Das ist ja
das
nicht
ist
so,
ja,
dass du beides zu 100%
genau.
zahlst.
Genau.
Ja, sicherlich gibt es da auch gewisse Grenzen, aber nichtsdestotrotz, also Steuern zahlen macht nicht immer Spaß. Andererseits ist auch die Steuern sind ja auch in gewisser Form ein Spiegel deines Erfolgs, also deines eigenen Erfolgs, ja.
Was hältst du von der tollen Aussage? Ja, wir verlassen jetzt Deutschland, gehen weg. Es gibt ja da so ganz spezielle Länder, wo wir hin auswandern und auf einmal keine Steuern mehr bezahlen, weil alles komplett steuerfrei ist. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Irrtümer. Wegzugsteuer etc. Vielleicht dazu mal noch ein paar Worte dazu, was eben viele in dem Zug erst einmal vergessen. Wenn Sie hier bloß eine Wohnung haben, dauerhaften Wohnsitz oder auch die Betriebsstätte oder Einnahmen, Quellenbesteuerung etc. Vielleicht da mal noch von dir ein paar Worte, bitte.
Ja, also tatsächlich habe ich in meinem Mandantenstamm gar keine Berührungspunkte damit. Ja, also ich habe niemanden, der jetzt wirklich aktiv wegziehen möchte oder darüber nachdenkt. Eher, dass die vielleicht im Ausland auch Anlagen tätigen, weil es sinnvoll ist. Ja, aber nicht, dass die unbedingt ihren Wohnsitz komplett wegverlegen. Aber nichtsdestotrotz wurde ich natürlich auch schon darauf angesprochen. Und ja, ich sag mal so die Klassiker, Dubai, Steuerparadies und so weiter, ne, geht ja, du musst ja nur YouTube aufmachen, das geht ja rauf und runter, jeder Influencer
Quatsch
geht ja nach Dubai.
Und Blödsinn mit gepaart Unwissenheit da verzapft wird.
Ja. Also ich würde wirklich gerne mal die Dunkelziffer sehen, wie viele damit steuerlich auf die Nase gefallen sind, weil sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben, was das wirklich bedeutet. Weil gerade, was du schon sagst mit Wegzugsbesteuerung und so weiter. Also jetzt mal angenommen, ich habe eine GmbH in Deutschland, ja, und ich verlasse das Inland und ziehe halt weg nach Dubai zum Beispiel, dann wird es steuerlich so behandelt, als würde man die GmbH sozusagen verkaufen. Das heißt, in dem Moment, obwohl man sie gar nicht aufgelöst hat, ja, muss man einen Veräußerungsgewinn besteuern. Und das Geld haben die meisten ja oftmals gar nicht liquide da, ja. Und das sind so Sachen, da muss man wirklich, also die Medaille hat immer zwei Seiten, sage ich, ne. Es gibt nicht immer nur das Positive, sondern du musst das Negative dann halt auch meistens mit verkraften.
Wo Licht ist, ist Schatten und wo Schatten ist, gibt es auch wiederum Licht.
Genau, ja. Von daher gibt es sicherlich viele positive Auswirkungen, weshalb sich das lohnt, für den einen oder anderen wegzuziehen. Vielleicht ja auch nur wegen des Wetters, wer weiß. Aber ich glaube nicht, dass das Allheilmittel ist.
Man kann ja vielleicht mal aufgrund von dem blöden Nahostkonflikt da unten, wo es da unten ein bisschen heißer geworden ist in der Region, du hast gerade die Region genannt, warum vielleicht der ein oder auch die andere auf einmal nicht aus Sicherheitsgründen auf einmal nicht nach Deutschland konnte, weil sie genau gewusst hätten, spätestens am Flughafen wäre dann wohl das eisenhaltige Abführmittel da gewesen oder zumindest mal jemand von den Finanzbehörden, die sich dann gerne mal mit dem oder derjenigen unterhalten hätten, ja. Ne? Weil sie manches in der Vergangenheit ein bisschen vergessen haben.
Ja, so also ist es, ja.
Von dem her, man sollte solche Schritte, glaube ich, sehr, sehr genau planen, gut durchdenken und eben auch mit wirklicher Expertise, sprich mit einem wirklichen Steuerberater, zur wirklichen Steuerberaterin im Vorfeld auch durchsprechen.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja.
Okay, Anja, danke für die Einblicke, danke für das offene Gespräch.
Und ja, sehr gerne.
Ich glaube, oder bin ziemlich sicher, wir werden in der Zukunft sicherlich noch das ein oder andere von dir hören, von dem her. Danke.
Danke auch.